Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist schon wieder Monatsende und somit Zeit, auf den Monat einen Rückblick zu machen mit dem zwischenzeitlich schon traditionellen Monthly Talk und mein Gast wie immer, Thomas Hutter. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
Hi Thomas, schön, dass wir wieder zusammenkommen.
Freut mich auch. Du hast ja wiederum einige spannende Themen mitgenommen. Wir werden heute einerseits über 30 Minuten Videos bei TikTok sprechen, dann der TikTok-Ban in den USA beziehungsweise der neue Gesetzesentwurf und auch über Meta-AI, die du ja schon fleißig am Ausprobieren bist. Das sind die Themen vom heutigen Monthly Talk und starten wir doch direkt mit den 30 Minuten Videos bei Reels, beziehungsweise bei TikTok, sorry. Ende des letzten Jahres hat TikTok angekündigt, dass neu auch 30 Minuten Videos möglich sind auf TikTok. Das wurde noch nicht flächenmäßig ausgerollt, befindet sich jetzt im Beta-Test, ist natürlich ein frontaler Angriff auf YouTube oder eben auch auf Facebook Watch, wo eben auch längere Videos bereits möglich sind. Ich persönlich bin der Meinung, dass 30 Minuten Videos, ich kenne es von mir, vom TikTok-Konsum, ich schaue kurz Videos, natürlich man schaut dann schnell mal 30 Minuten Videos, aber es sind dann mehrere Videos und nicht ein Video, weil bei einem Video, da bin ich noch relativ altmodisch, wenn dann ein Video 30 Minuten geht, möchte ich dann schon eher auf dem oder vor dem PC oder vor dem Laptop sitzend das Video schauen, als da irgendwo auf dem Smartphone. Wie geht's dir beim Videokonsum, Thomas?
Also ich bin auch eher kurze Videos gerne am Smartphone. Längere Videos schalte ich dann eigentlich schon ganz gerne den Fernseher auch mal ein und schaue YouTube zum Beispiel da oder Facebook Watch. Wobei ich generell, ich würde jetzt mal sagen, Langvideo nicht unbedingt bevorziehe selber. Ich schaue mir gerne eine Serie an auf Netflix oder mal einen Film etc., aber lange Videos in, ich sage jetzt mal, mit typischen Videoinhalten schaue ich mir dann schon weniger an. Kann allerdings das Bestreben von TikTok in diese Richtung natürlich verstehen. Grundsätzlich viele Unternehmen sind ja auf mehreren Kanälen unterwegs. Das heißt, Langform-Videos entstehen ja in der Regel sowieso auch oder stehen zur Verfügung. Warum die als Plattform nicht auch zur Verfügung stellen, wenn Kurzvideos bereits schon stark und sehr beliebt sind? Ich meine, die tägliche Nutzungszeit von TikTok im Durchschnitt ist ja unheimlich hoch. Und wenn da natürlich noch, ich sage jetzt, gewisse Marktanteile von beispielsweise YouTube, wie stark Facebook Watch genutzt ist, kann ich jetzt selber nicht wirklich sagen, da fehlen mir Zahlen dazu. Weiß es aber aus dem eigenen Gebrauch, dass ich dann schon eher auf YouTube unterwegs bin als auf Facebook Watch. Darum geht es wahrscheinlich irgendwo denen auch Marktanteile abzunehmen. Und wenn man dann gleichzeitig parallel schaut, LinkedIn hat ja angekündigt, dass sie Kurzvideos im Hochformat anbringen wollen. Also eigentlich das, was wir von TikTok und von den Reels kennen bei Instagram. Dann geht es in Plattformen ja primär darum, die Nutzer bei sich zu behalten und da entsprechend die Besuchszeit oder die Besuchsdauer möglichst nach oben zu drehen. Und von dem her ist die Idee grundsätzlich legitim. Ob das dann tatsächlich, ich sage jetzt mal, dem Nutzungsverhalten der Hauptklientel von TikTok, wo wir ja doch irgendwo, ich sage jetzt mal, noch unter 35 in der großen Menge sehen, ob das dem entspricht, wenn ich jetzt beispielsweise bei meinen Töchtern sehe, wie die konsumieren, da ist TikTok halt in der Regel schon das, wo ich kurz Unterhaltung suche. Und sobald dann aber irgendwie Informationsformat gewünscht ist, beziehungsweise langes Unterhaltungsformat, dann kommen dann schnell mal die Creators von YouTube ins Spiel, wo ganz gezielt Sendungen abonniert werden, geschaut werden, teilweise auch live geschaut werden. Ob da TikTok in die Richtung das hinkriegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich spüre bei mir, dass sich mein TikTok-Konsum, obwohl ich jetzt nicht irgendwie wesentlich weniger Zeit zur Verfügung hätte im Moment, das gerade noch vor einem halben Jahr beispielsweise, dass jetzt bei mir der Konsum auch eher wieder abgenommen hat. Sobald du regelmäßig auf der Plattform bist, siehst du ja gewisse Dinge auch sich mehrfach wiederholen in verschiedenen Varianten. Ich sage jetzt mal, der Reiz des Neuen ist nicht mehr ganz so hoch.
Ja, das ist bei mir definitiv auch der Fall. Also ich war noch nie groß TikTok-Nutzer, habe das wirklich habe es geschafft, dass ich das im Tag auf ein Minimum reduziert habe in gewissen Situationen, wo ich da ein paar Videos geschaut habe. Aber zwischenzeitlich kommt mir dann immer wieder, wenn ich mal das Smartphone hervornehme, wo ich dann sehe, ah, TikTok habe ich auch noch. Okay, da schaue ich auch noch rein. Was für mich aber jetzt auch, was die 30-Minuten-Videos anbelangt, auf der einen Seite, es gibt ja so die TikTok-Videos, die laufen dann irgendwie eine Minute, das ist dann Part 1 und dann hat das irgendwie Part 2, 3, 4, 5 und meistens muss man das dann suchen, wo die einzelnen Parts sind, das nervt mich zu Tode, also wenn ich nur schon sehe Part 1, sage ich mal aufs Profil, ist Part 2 auf dem Profil vorhanden? Wenn ja, dann schaue ich das. Ansonsten schaue ich das Video nicht. Das kann man dort Abhilfe schaffen. Was ich aber als Herausforderung sehe, und da ist ja TikTok psychologisch extrem fortgeschritten, indem dass sie den Dopaminausstoß fördern, weil immer wieder neue Videos kommen, nach kurzer Zeit wieder was Neues, das Hirn hat wieder eine Dopaminexplosion, weil es wieder was Neues sieht. Und das ist ja dann, ich sage es mal, kann wie eine Sucht sein, dass man da ein Video nach dem anderen schaut. Und wenn dann plötzlich ein 30-Minuten-Video ist, wird es dann schwierig, diese in Anführungsschlusszeichen Sucht stillen zu können. Und wie du sagst es dann, wie du es gesagt hast, dann sind dann eher Plattformen wie beispielsweise YouTube, wo ich Langformat-Videos schaue oder auch eben Live-Videos schaue oder je nach Bereiche, auch Twitch, wo man Live-Videos schaut, deutlich attraktiver.
Also vor allem, ich merke ja bei mir beim Konsum, sobald ein Video auf TikTok ein bisschen länger ist und die Handlung nicht so schnell erfolgt, dann ist schon schnell mal der Daumen am rechten Bildschirmrand und drückt drauf, dass es in doppelter Geschwindigkeit läuft. Und ich glaube, es ist hier halt irgendwie eine andere Erwartungshaltung beim Nutzer, als da extrem lange Videos zu konsumieren. Ich habe mich auch schon ertappt, beispielsweise gibt es häufig so Videos, wo Szenen in den USA gefilmt werden, wenn die Polizei jemanden anhält mit dem Auto etc., wo dann teilweise 2-Minuten-Videos oder sogar auch 3-Minuten-Videos sind, meistens dann noch eben, wie du gesagt hast, mit Part 2, Part 3. Da sehe ich dann schon auch teilweise, dass ich relativ lange dran bin, aber dann ist irgendetwas, was irgendwie gerade meine Aufmerksamkeit triggert. Aber jetzt da effektiv lange Videos betrachten, ich mache das ja auch auf YouTube nicht. Also ich auf meinem Handy ist YouTube drauf. Ich schaue da auch ab und zu mal, dass ich etwas suche etc. Aber dann schiebe ich denn das auch schnell mal auf meine To-Do-Liste bei Asana Watch Later und schaue mir die Dinge dann an, wenn ich wirklich Zeit habe und wenn ich vor allem an einem Gerät bin, wo der Konsum laufen kann oder wo der Konsum parallel dazu läuft, wenn ich etwas anderes mache. Es gibt noch ganz häufig, dass ich irgendwelche E-Mails oder irgendwas da mache und dann läuft dann eben halt YouTube oder unter Umständen sogar Netflix. Ja. Aber dann ist es so nach dem Motto, ich konsumiere dann eben auch noch etwas anderes und das mache ich dann eigentlich schon eher sehr bewusst an einem großen Gerät.
Ja, was ich noch gespannt bin aus werbetreibender Sicht ist, wie sie dann die 30 Minuten versuchen zu monetarisieren. Also machen sie es dann ähnlich wie bei YouTube, dass man dann ein Pre-Roll-Ad hat und Mid-Roll-Ads, wo dann integriert werden im Video, was ja dann wieder eher störend ist, weil jetzt ja Werbung auf TikTok ist ja wirklich meistens sehr gut im Feed versteckt. Also man nimmt es eher spät als früh wahr, dass das gezielt Werbung ist. Das sagt ja auch TikTok.
Kommt ja immer darauf an, wie gut oder wie beschissen die Werbung auf TikTok gemacht ist.
Richtig.
Also bei den einen Dingen merkst du auf dem ersten Moment an, dass es Werbung ist und bei anderen Dingen ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, besser kaschiert, aber so eine Pre-Roll oder auch eine Unterbrechung. Ich glaube, bei Facebook Watch ist ja das auch mit, wenn Videos gewisse Längen haben, dass da eine Einblendung kommt von 5 oder 10 Sekunden oder sowas. Finde ich persönlich auch erstörend. Vielleicht kommt dann aber TikTok Premium, wo du zu Beginn auch irgendwie 12 bezahlst und dann 2 Jahre später, wenn du die Familie Option hast, kostet es dann plötzlich 200% mehr wie bei Netflix. Vielleicht ist das Modell von TikTok. Aber ich persönlich sehe jetzt da nicht so wahnsinnig den Mehrwert. Und wenn du generell so auf der Plattform schaust, wobei das ist natürlich wiederum die Frage, wie ist der Algorithmus auf mich getriggert und was bringt er mit da rein? Aber ich sehe eher selten lange Videos. Also die meisten Videos, vorkommen, die liegen wohl im Bereich bis 30 Sekunden.
Ja. Was ich noch die Vermutung habe oder so, meine These ist, wenn die 30 Minuten Videos wirklich auf TikTok kommen, dass dort dann unter Umständen auch die Werbekosten steigen werden, weil es dann ja weniger Werbeinventar zur Verfügung hat. Weil jetzt, also ja nach einer Minute bekommst du eine Werbung, wenn du da durchscrollst, also so 2 mal 30 Sekunden, dann hast du ein Ad drin und bei einem 30-Minuten-Video kannst du nicht jede Minute oder alle 2 Minuten Werbung einblenden, sondern vielleicht alle 10
Minuten. Wobei ich das mit der Werbung generell noch spannend finde. Grundsätzlich wird ja auf TikTok geworben. Und trotzdem gibt es bei mir Tage, da sehe ich fast keine Ads. Also gefühlt vielleicht jedes 10. Video oder jedes 15. Video. Und dann gibt es andere Tage, da habe ich nach 2, 3 Videos bereits wieder ein Ad drin. Habe aber noch kein Muster entdeckt dazu.
Okay.
Bei Instagram Stories, da habe ich jetzt mittlerweile ein Muster entdeckt. Je mehr Stories, dass ich aufrufe, desto mehr Werbung kriege ich rein. Und teilweise sogar so, ich blättere, beziehungsweise ich gehe von links nach rechts auf die nächste Story. Und teilweise kommen sogar 2 Werbeformate direkt hintereinander. Ja, also
bei Instagram,
der Werbemechanismus da das genau machen will, weiß ich nicht, aber ich sehe da generell noch nicht so eine Regelmäßigkeit drin. Könnte allerdings auch sein, da ich häufig VPN auf Smartphone wie auch auf dem Desktop nutze, um irgendwelche Dinge gerade rund um die Meta-AI in den USA zu testen, dass vielleicht auch die Ortsangaben nicht immer so verlässlich sind für TikTok. Auf der anderen Seite wissen die genau, wo du registriert bist.
Genau. Was ich noch spannend finde es bei mir, ich weiß nicht, ob du das Verhalten auch hast, ich habe schon länger keine Top-View-Anzeigen mehr gesehen. Also die Anzeigen, wenn man Instagram öffnet, dass da eine Werbeanzeige kommt, die man schauen muss oder die einfach...
Bei TikTok, nicht bei Instagram.
Bei TikTok, ja.
Ja.
Also jetzt in der Schweiz. In Deutschland sieht das anders aus, aber in der Schweiz habe ich das schon länger nicht mehr gesehen.
Ja, ist mir ehrlicherweise jetzt auch schon länger nicht mehr aufgefallen, das stimmt. Eine Weile lang war das eigentlich fast täglich. Wäre mal zu überprüfen, ich bin jetzt mit dem TikTok-Advertising nicht so extrem up-to-date, ob das Format überhaupt so noch angeboten wird.
Ja. Wüsste ich jetzt auch nicht, war ja aber immer ein spannendes Format.
Haben wir auch ein spannendes Format, aber ich weiß, in der Vergangenheit war das auch häufig mal ein Flaschenhals. Dann hast du dich als Werbetreibender bei TikTok erkundigt für das und das Datum, dann war es schon besetzt. Je nachdem hast du dann fürs Wochenende wesentlich mehr bezahlt und wenn es auf einen Feiertag ging, dann war es noch einmal ein ganz anderer Tarif, dass sie vielleicht auch eher einen Flaschenhals bekommen haben und das nicht mehr so exklusiv anbieten.
Ja. Müssen wir prüfen, werden wir in den Shownotes noch nachliefern.
To do notiert.
Dann, wir bleiben bei TikTok. TikTok hat ja in den USA momentan recht Gegenwind auf politischer Ebene. Und da wurde jetzt Ende April über das Wochenende auch ein neuer Gesetzesentwurf bestimmt, der sogar davon ausgeht oder der besagt, dass TikTok innerhalb der nächsten 9 Monate in Besitz einer US-Firma kommen muss. Ansonsten verschwindet die App aus dem App- und Play Store.
Komplette Loslösung von ByteDance. Ja. Ich glaube, wir haben im letzten oder vorletzten Podcast haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Da war der Gesetzesvorwurf noch nicht durch.
Genau.
Dass da verschiedene Interessen dahinter liegen. Vordergründig wird ja gesagt, ja, die Verbindung zwischen ByteDance und der kommunistischen Regierung in China, die da 1:1 Daten weitergeben kann, beziehungsweise auch da manipuliert wird und, und. Ob das so ist, wie auch immer, das wissen wir alle nicht, beziehungsweise das wissen wahrscheinlich die, die bei ByteDance die Hebel und Strippen ziehen. Aber das ist mal grundsätzlich der Vorwand, der ja in den USA vorgeschoben wird. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen oder vorletztes Mal. Ich glaube, es hat ja eine andere Ursache noch mit dazu. Es geht da primär auch um Geld, um Vormachtstellung in diesen Bereichen. Wir wissen in der Vergangenheit, Google hat Dreckspiele gemacht mit Meta. Also auch da wurde versucht zu regulieren und zu Lobbying zu betreiben und schlechte Stimmung zu machen. Mittlerweile ist Meta über dies hinaus. Jetzt macht man das entsprechend TikTok. Auch da dürfte mit Sicherheit Meta, da dürfte aber auch mit Sicherheit ABC bzw. eben Google interessiert sein, dass man da einen Konkurrenten aus dem Feld räumt oder eben halt eine amerikanische Firma daraus macht. Also Luft für TikTok dürfte in den USA ein bisschen dünner werden. Wie groß der Aufschrei sein wird bei den doch knapp 100 Millionen TikTok-Nutzer oder 200 Millionen?
170 Millionen,
viele?
Ja.
170 Millionen, ich glaube, USA hat 350 Millionen. Boah, behaff mich jetzt da nicht. Oder das ist die Anzahl der Facebook-Nutzer, keine Ahnung, sollten wir in den Shownotes dann auch noch nachliefern. Aber wenn man das im Größenverhältnis betrachtet, das ist natürlich schon eine gewisse Marktmacht. Wie laut das die aufschreien werden, wenn das Ganze gesperrt wird, beziehungsweise aus den App-Stores hinausgekickt wird. Bei Android wissen wir, das heißt nichts, wenn du nicht beim Play Store drin bist, da kannst du eine APK von irgendwo herunterladen und installieren. Und dann geht's wieder. VPN-Tunnel kennt man auch, aber inwieweit das da ein Aufschrei bei der Creator-Community, bei der Nutzer-Community da sein wird, das wird sich dann noch zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele auf die Barrikaden gehen. Auf der anderen Seite, wenn so ist, dann ist so. Und in den USA wurden in der Regel, wenn neue Dinge eingeführt wurden, wurden die dann noch recht schnell mal akzeptiert. Ja. Und inwieweit das für TikTok dann tatsächlich interessant ist, das USA-Geschäft abzusplitten, weil TikTok lebt ja von diesen sehr gemischten Inhalten. Also wenn ich jetzt meinen Feed betrachte, ich habe Inhalte darin aus Deutschland, ich habe Inhalte aus der Schweiz darin, ich habe aber auch häufig mal was irgendwo, ich sage jetzt asiatischer Raum mit drin. Ich habe relativ viel USA-Mix mit drin. Ob denn das TikTok-Erlebnis noch das gleiche ist, wenn da doch ein relativ kreativer Haufen aus den USA wegfällt, weiß ich dann nicht, wie gut das für die Plattform ist.
Ja. Ja, definitiv, ja. Also ich persönlich habe so zwei Gesichtspunkte über das ganze Thema. Einerseits eben verstehe ich die Angst, dass da Daten mit der kommunistischen chinesischen Partei oder Regierung ausgetauscht werden. Auf der anderen Seite ist ja auch ein Punkt, der jetzt in vielen Medien diskutiert oder beschrieben wurde, dass momentan die USA auf TikTok eigentlich wenig bis keinen Einfluss hat. Also auf Meta, auf Google hat die USA oder die Regierung, der Staat einen gewissen Einfluss, eine gewisse Macht, wo sie gewisse Dinge auch erzwingen können. Auf TikTok haben sie das nicht. Und dass das ein Problem, primär ein Problem ist, wo man jetzt eher, sage jetzt mal, den Datenaustausch mit der chinesischen Regierung vorschiebt, aber eigentlich geht es darum, dass die USA da auch einen gewissen Einfluss auf die Plattform hat und auch daran finanziell antizipiert, weil das ist ja auch noch ein Punkt, dass da der Staat oder die USA relativ wenig an TikTok verdienen, weil eben der Hauptsitz von TikTok in China und nicht in den USA liegt.
Oder ich denke aber auch aus Sicht von TikTok ist das doch dann noch relativ entscheidend. Wir wissen von Meta her ja, dass in den USA massiv mehr Geld für Werbung ausgegeben wird, als beispielsweise in Europa oder Asien. Ja. Jetzt hat TikTok irgendwo 170 Millionen Nutzer in den USA. Wenn du die Monetarisierung bei Facebook siehst, wo man im Quartal von etwa 40 bis 50 Euro bzw. Dollar pro Benutzer im Quartal ausgeht, wo die Plattform Einnahmen macht, und jetzt sagen wir mal, der Werbemarkt auf TikTok ist vielleicht Faktor 10 kleiner, vielleicht ist es auch mehr, vielleicht Faktor 20, da geht natürlich auch ganz schön Geld durch die Lappen, wenn sie die USA nicht mehr nutzen könnten.
Ja.
Und gleichzeitig, man hört natürlich da verschiedene Dinge. Es gab ja solche Thesen, dass beispielsweise junge Menschen in China eher edukative Inhalte ausgespielt bekommen. Wie funktioniert das und das in den Naturwissenschaften? Wie funktioniert ein Raketenantrieb? Und. Also so nach dem Motto, wir machen unsere Kids schlauer. Und in den USA werden primär Inhalte mit Fun-Elementen, ich sage jetzt mal, die schlussendlich eher dazu beitragen, dass man dumm wird, ausgespielt werden. Und da sind ja auch diverse Diskussionen. Ja, hat da die chinesische Regierung mit drin? Wollen die eine ganze Generation in den USA dumm machen? Böse Zungen behaupten, die sind schon die zwei Generationen relativ dumm. Spielt das auch tatsächlich mit? Oder sind auch das dann vielleicht eher wieder Lobbying vorgeschobene Gründe, um eine Plattform schlecht zu machen? Aber auch das können wir natürlich nicht abschließend beurteilen. Da fehlt uns der Blick, wie sieht die App da aus, wie sehen die Inhalte hier aus. Und das spüren wir auch ja in der eigenen Nutzung. Sobald du auf einem Thema mehr konsumierst, kriegst du mehr angezeigt. Und wenn jetzt halt vielleicht der amerikanische Teenager dann vielleicht eher ein bisschen, wie soll ich sagen, seichte Unterhaltung aufruft, dass der Algorithmus auch entsprechend darauf anspringt und dann halt noch mehr davon bringt. Also wenn du ein chinesisches Kind fragst, was es werden will, dann ist das nach wie vor Astronaut und Physiker und Pilot und weiß der Teufel was. Und in den USA wollen sie nun halt Creator werden oder Influencer. Und vielleicht hat das auch tatsächlich einen Einfluss mit drauf.
Ja, man kann gespannt sein, eben 9 Monate, das heißt so gegen Ende des Jahres wird sich das abzeichnen, ob TikTok in den USA verboten wird oder gesperrt wird oder nicht. Wir können gespannt sein. Die Frage ist dann auch, wie wird sich das auf Europa auswirken? Eben einerseits das Nutzererlebnis, aber auch auf politischer Ebene, weil es gibt ja schon sehr viele Länder, die sagen, dass TikTok nicht auf Behörden oder auf Beamtengeräten installiert werden darf. Also die Schweiz ist eines der wenigen Länder, wo das Verbot nicht hat, aber eigentlich alle EU-Länder haben
das Verbot. Die Schweiz generell in diesen Cyber-Themen ist da teilweise wirklich ein Trauerspiel.
Ja, das eben, das ist ein anderer Punkt, aber wenn man so die Landkarte anschaut, dann ist wirklich die Schweiz, wie bei vielen Dingen, grün und überall rundherum ist TikTok auf Regierungsgeräten gesperrt, eben auch mit der Angst, dass da die chinesische Regierung mithören kann, beziehungsweise
Wer weiß,
halt die Daten
vielleicht ist da
vom
dieses
Gerät
Gesetz
auslesen
mit
kann.
dem TikTok-Ban in den USA auch von Trump schon vorgesteuert, dass falls er dann nochmals an die Macht kommen würde, dass er dann nächstes Jahr TikTok verbietet und sagt, die Alternative ist Truth Social von ihm. Das wissen wir alles nicht, vielleicht auch da die Verschwörungstheorie
Ja.
dahinter.
Ja. Was aber sicher ist, ist, dass Meta mit Facebook und Instagram in den USA und in Europa nicht gesperrt wird. In gewissen Ländern wird Threads momentan gesperrt, so beispielsweise in der Türkei. Das so am Rande noch. Was aber Meta
Wie
so im
häufig bist du auf
Schattendasein
Threads?
von so ein, zweimal die Woche, aber auch nur, weil es bei im Instagram-Feed
Ich bin
angezeigt
am
wird.
ehesten mal noch auf Threads, wenn auf LinkedIn etwas zum Thema angeteased wird. Aber ansonsten muss ich sagen, mir geht die Plattform sowas von am Arsch vorbei.
Ja, also ich kreiere auch keine Inhalte, ich schreibe nicht mit, sondern geht dann wirklich so kurz ums Durchlesen, aber auch relativ oberflächlich. Von daher für mich jetzt auch keine große Relevanz. Trotzdem hat es eine sehr starke Nutzerbasis. Also das muss man fairerweise sagen. Und das ist ja auch der Riesenvorteil von Meta, da sie schon eine Riesennutzerbasis haben, eben 3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer, wo sie dann eben mit Threads auch aktivieren konnten. Und jetzt das in die ähnliche Richtung geht's mit Meta AI, mit der ganzen Initiative oder Engagement von Meta im Bereich KI. Du hast dich ja da deutlich tiefer mit dem
Ja, tiefer
beschäftigt wie ich.
beschäftigt. Ich probiere solche Dinge extrem gerne aus. Ich sehe da auch unheimlich viel Potenzial bei Meta. Beziehungsweise, wenn ich ein bisschen geschichtlich zurückschaue, ich mag mich erinnern, irgendwo vor Corona war ich mal an einer F8-Konferenz von Meta in San Jose. Da wurde das so, dass das Thema Augmented Reality kam da relativ stark auf. Es ging da auch darum, das nächste Device, also was kommt nach dem Handy. Damals sprach man, es ist wahrscheinlich irgendetwas auf dem Auge. In der Presse war dann auch stark im Vordergrund, dass Meta an einer Technik arbeitet, die Gehirnströme misst, die automatische Eingaben oder Gedankenübertragung an das Device erlaubt, etc. Und ich folge Meta AI auf LinkedIn schon länger. Und ich sage jetzt mal, neben diesen AI-Tools, wo wir ja im Alltag damit zu tun haben, wie ChatGPT und Gemini und Copilot und Perplexity und wie die alle heißen, Midjourney, wenn es um Bilder geht, Runway, wenn es um irgendwie bewegte Videos geht, etc. Das sind so Anwendungen, die haben wir schnell mal irgendwo auf dem Radar, weil sie bei uns im Alltag einen Nutzen stiften. Wenn du dann aber siehst, woran das Meta an anderen Dingen arbeitet, also es gibt ein EXO4-Modell beispielsweise, die aus verschiedenen Kameraperspektiven manuelle Handlungen aufnimmt, also beispielsweise beim Tennisspielen oder beim Basketball, beim Zusammensetzen von irgendwelchen Dingen, wo die AI aus verschiedenen Perspektiven diese Bewegungsabläufe filmt, wo Forschung betrieben wird, wo diese Modelle öffentlich zur Verfügung gestellt werden, wo du denkst, ja gut, wofür ist das gut? Dann denkst du, okay, haben wir so ein Augendevice, Augmented Reality oder wie auch immer, könnten das natürlich nachher dann Guides sein, die dir genau zeigen, hey, wie muss ich den Golfschläger halten, wie muss ich ausholen, wie schraube ich das und das zusammen, um Dinge zu lernen. Beziehungsweise, wenn man dann wieder einen Schritt weiter geht in Richtung Robotertechnik, was damit dann aber eigentlich auch schon wieder Steuerungsabläufe und Logiken dann für solche Geräte übergeben werden können. Und das ist ja eigentlich dann ein Bereich davon. Was ich extrem spannend finde, Llama 2, beziehungsweise seit kurzem jetzt Llama 3, ein Modell wie ChatGPT und Gemini etc., wo Sprachverarbeitung passiert, unheimlich schnell. Riesiger Unterschied gegenüber OpenAI und anderen Anbietern. Wir sprechen hier von Open Source. Das heißt, ich kann dieses Ding kostenlos herunterladen und bei mir in der lokalen Umgebung nutzen, ohne dass irgendwelche Daten über ein proprietäres System, über eine API verarbeitet werden müssen. Was natürlich irgendwo Trade-off ist zwischen, ich habe Rechenleistung zur Verfügung vom Anbieter versus ich habe eigene Rechenleistung. Aber ich denke gerade so im Bereich Unternehmen, die gegen proprietäre Dinge sind, Unternehmen, die unabhängig bleiben möchten, Unternehmen oder Organisationen, die einen hohen Wert auf Datensicherheit und lokale Verarbeitung legen, ist das ja eigentlich ein komplett anderes Modell als jetzt beispielsweise über die API von OpenAI. Und dass in die Richtung riesige Modelle kostenlos zur Verfügung gestellt werden, dass man daran andocken, erweitern, verbessern kann, finde ich ein brutal spannender Ansatz. Dann Meta AI steht uns ja aktuell hier noch nicht zur Verfügung. Das heißt, wenn man das testen will, muss man ein VPN am besten in die USA aufbauen. Es sind, glaube ich, noch 12 andere Länder mittlerweile im Rollout mit drin, damit man zugreifen kann. Aber bei Meta.ai mit einem VPN, ich kann mich dann mit meinem ganz normalen Facebook- bzw. Meta-Account da anmelden und nutzen. Und auch da, was aktuell auf der Plattform bereits zur Verfügung steht, unheimlich stark. Das Textmodell primär noch Englisch arbeitend. Wenn ich dann den Befehl gebe, mach es auf Deutsch, funktioniert es entsprechend auch auf Deutsch. Aber man merkt, da ist im Moment noch Englisch, Sprache 1. Aber unheimlich schnell, unheimlich gut. Hab gestern eine Abfrage gemacht. Ich plane im Sommer einen Roadtrip in den USA zusammen mit den Kindern. Ich habe einen Roadtrip, ich möchte von Denver nach Los Angeles, habe 10 Tage Zeit, mach mir einen Plan. Innerhalb von Sekunden einen ausführlichen Plan, sinnvoll, Zeitangaben darauf korrespondieren mit dem, was Google Maps mir auch berechnet, wirklich, wirklich stark und schnell. Oder das Imaging bzw. der Bildgenerator mit drin, der während dem Tippen eine Vorschau bringt, was man prompt in, oder wie man prompt interpretiert wird in Bildform. Und ja, die Vorschaubilder, die sind, wie soll ich sagen, die sind jetzt noch nicht 100% wirklich gut. Aber ich kriege ja trotzdem schon mal eine Idee, versteht mich diese Maschine. Kollege Felix Beilharz hat auf einen Kommentar bzw. auf einen Beitrag kommentiert, ja, so Dinge wie halt 4 Hunde etc., die mit einem Stock spielen, funktionieren nicht, habe ich dann ausprobiert. Ja, sie haben tatsächlich teilweise 3, teilweise 5 Hunde dargestellt. Wenn ich es dann aber rendere, also nicht mehr in diesem Vorschau-Modus bin, sondern dann, wo die Varianten generiert werden, stimmt es lustigerweise. Also da sieht man dann nochmals, was wird live generiert und das unheimlich schnell. Also das war beim Eingeben eines Prompts, wenn man den relativ flüssig eingibt, sind das 30, 40 Bildveränderungen innerhalb von kurzer Zeit mit einem überschaubaren Ergebnis, aber halt trotzdem, ich sehe schon mal etwas. Versus die gerenderte Version. Und wenn ich dann die gerenderte Version anschaue, das steht in der Regel nach 20, 30 Sekunden zur Verfügung. Bei Midjourney mit entsprechenden Prompts dauert das in der Regel auch fast eine Minute.
Ja, ich war vor allem überrascht über die Geschwindigkeit des Sprachmodells, also im Llama 3. Das hat dann wirklich irgendwie so um die 900 Zeichen pro Sekunde erarbeitet. Das heißt, wenn ich eingebe, mach mir eine Gliederung für eine Social-Media-Strategie, ging das keine 2 Sekunden und ich hatte eine vollständige Gliederung inklusive Fragestellungen, die man sich stellen muss. Und bei ChatGPT geht das eine Weile.
Wobei diesen Effekten hast du interessanterweise auch bei Gemini von Google. Das ist brutal schnell. Und bei Copilot und bei ChatGPT, die ja beide auf GPT-Technologie basieren, vermisse ich genau das. Also da ist er teilweise wirklich bisher fast schneller mit Lesen, als es rausgespuckt wird. Und diese Geschwindigkeit bei Llama 3 ist abartig. Ja. Also quasi das RS-Modell unter den GPTs.
Ja. Weißt du den Grund, weshalb das in Europa nicht verfügbar ist?
Ich könnte mir vorstellen, dass das unter Umständen noch datenschutztechnische Dinge sind. Vielleicht aber auch ganz einfache Gründe dahinter, von wegen der Skalierbarkeit. Ja. Mit USA schon mal einen relativ großen Markt, den, wie gesagt, ich glaube etwa 350 Millionen Metanutzer, wo da zur Verfügung stehen, also behaft mich da bitte nicht. Da hast du natürlich schon mal eine relativ breite Nutzerschaft mit drauf. Ich habe gelesen, Südafrika und noch, glaube ich, 11 andere Länder sind auch mit dabei. Dass man vielleicht auch ganz gezielt sagt, dass der europäische Markt, der ja zusammen dann, ich sage jetzt mal, doch auch noch eine gewisse Gewichtung hat, dass man jetzt vielleicht zuerst testen will, wie wird es angenommen, wie sehen Skalierbarkeit und Geschwindigkeit aus, bevor man alle drauf lässt. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du dann das komplett ausgerollt hast, weil in den USA steht ja die Meta-AI einerseits im Messenger zur Verfügung, andererseits in WhatsApp. Wenn das beim WhatsApp in den Editierteil reinkommt, also da, wo ich die Nachrichten verfasse, wird die Nutzung wahrscheinlich auch stark dann zunehmen. Wenn wir denken, jetzt beispielsweise bei Facebook oder bei Instagram nur schon in der Kommentarfunktionalität, wenn du da AI-Unterstützung hättest beim Schreiben etc., glaube ich, wird das relativ schnell angenommen. Und wenn du dann wiederum siehst, 3 Milliarden Nutzer in der Meta-Family und Apps und Family-Zusammensetzung, ich glaube, bei ChatGPT waren es, glaube ich, nach 2 Monaten irgendwie 100 Millionen Nutzer. Wird das ausgerollt, hat die Meta-AI von einem Moment auf den anderen eher quasi 3 Milliarden potenzielle Nutzer.
Ja, und spannend finde ich vor allem eben, dass Meta das direkt in die Apps integrieren kann, also im Messenger, wie auch eben WhatsApp, dass man da gar nicht eine zusätzliche App herunterladen muss, wie beispielsweise bei ChatGPT, um dann eben den Chat zu nutzen, sondern dass man hingeht und eigentlich, statt dass ich dir eine Messenger-Nachricht schreibe, schreibe ich halt die Nachricht an die Meta-AI und die erstellt mir dann aus dem Prompt heraus das Ergebnis.
Also es ist halt wieder nahtlose Integration. Ist auch das, was ich zum Beispiel bei Copilot so extrem schätze. Ich habe es in meinen Office-Programmen drin. Genau. Versus ich mache eine Copy-Paste-Übung, die in den meisten Fällen dann nachher nicht 100% mit meinem Word-Template übereinstimmt. Ist schlussendlich halt auch wieder Effizienz und Zeit und je nachdem auch Qualität.
Genau. Zum Schluss noch eine Frage. Nächste Woche oder übernächste Woche startet ja, sage ich mal, das Happening der Digital Marketing Branche in Hamburg. Und zwar die OMR findet vom 7. und 8. Mai statt. Gehst du hin auf die OMR?
Nee. Ich habe letztes Jahr urlaubstechnisch das sausen lassen. Vorletztes Jahr waren wir ja gemeinsam da. Genau. Das war interessant. Es hat vor allem mir eine Lehre daraus gebracht. Du kannst nicht so viel vornehmen oder machen, wie du dir vornimmst. Für mich ist das Ganze mittlerweile zu groß. Ich konsumiere auch zu wenig Alkohol, dass ich ODP bis irgendwie um Mitternacht ertrage. Weiß nicht, ob es jetzt dieses Jahr einen sinnvolleren Act haben. Mir ist das Ganze zu groß. Und die Selbstbeweihräucherung von anderen Kollegen, die dann auf der Bühne stehen, weil sie Plätze gekauft haben für auf die Bühne und dann, ich war vor der großen Bühne, auch diese Inszenierung brauche ich mittlerweile nicht mehr unbedingt. Also ich bevorzuge da lieber kleinere Veranstaltungen, wo man dann aber auch unter Umständen die Leute wirklich treffen und sich austauschen und unterhalten kann, die überschaubarer sind, aber diese Art von Großveranstaltung muss man erlebt haben, aber ich glaube, man muss das nicht regelmäßig machen.
Ja, ich bin dann wieder gespannt, ob es die Livestreams gibt, weil letztes Jahr habe ich mich auch bewusst dagegen entschieden, vor Ort zu sein und habe dann einfach relativ viel über die Livestreams geschaut, was mich interessiert hat. Das Jahr in der Kommunikation bis anhin noch gar nichts von Livestreams. Bin dann mal gespannt, ob sie da den Event wieder oder die einzelnen Bühnen wieder livestreamen werden. Ich hoffe es sehr, aber ich selbst habe mich auch gegen einen Besuch entschieden. Es sind zwar viele Branchenkollegen und Freunde dort, aber eben Zeit, um da wirklich ins Gespräch zu kommen, hat man eh nicht, weil eben das Programm sehr vielfältig groß ist, die Menschenmengen relativ groß sind. Also da
und auch entsprechend die Wege weit. Ja. Im vorgeschrittenen Alter musst du auch aufpassen, dass du da das Herz nicht zu sehr strapazierst etc. Also ich glaube, das hat mit Vernunft zu tun im Alter.
Genau, also dann lieber aufs Adscamp nach Köln,
genau.
Wo wir Kollegen treffen oder an die OMT oder auch an Social Media Summit in Engelberg,
ja,
also wo kleiner sind und feiner.
Klein, aber fein ist in der Prioritätenliste mittlerweile relativ weit oben angesiedelt und weißt du auch das andere, ich meine, wenn die ganze Branche an der OMR sitzt, irgendjemand muss ja noch arbeiten, das sind in dem Fall wir.
Genau, sehr gut. Apropos Arbeiten, wir haben die 45 Minuten wieder fast voll. Das heißt, was den Podcast anbelangt, haben wir unsere Arbeit gemacht. Thomas, vielen herzlichen Dank, warst du wiederum mit dabei. Vielen Dank auch für die Themen, die du mitgebracht hast. Genau. Sehr gut. Thomas, vielen herzlichen Dank, warst du mit dabei. Wir hören uns bereits am Montag wieder mit den Social Advertising News. Bis dahin ein gutes Wochenende, eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.